Für diesen Gottesdienst habe ich euch ein Handout gemacht, damit ihr, wenn ihr wollt und so die passende Brille mit habt, die Bibeltexte, die ich heute lese, nachlesen könnt, jetzt, aber dann auch gern zu Hause, wenn es jetzt zu klein ist, da kann man das, und das finde ich wichtig, auch bei so einem Thema, an der Schrift prüfen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde grundsätzlich, aber dadurch will ich nochmal Mut machen. Schaut nach, was im Wort Gottes steht, und ich lese aus Lukas 4, die Verse 16 und die danach. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge, stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Liebe Gemeinde, ich glaube, es gibt so ein paar Alltagssituationen, die wir kennen. Du sitzt so am Tisch, stell dir das vor, kommst zur Ruhe und du merkst, wie vielleicht schon die ganze Zeit und jetzt besonders so ein Schmerz sich langsam so in deine Schläfen hochzieht. Manche lachen schon, du kennst das Gefühl, der Kopfschmerz, der deutet sich so an. Für manche, die regelmäßig solche Schmerzen haben, die wissen, dass es wichtig ist, so schnell wie möglich zu einer Schmerztablette zu greifen. Ansonsten kann es sein, du hast mit Migräne zu tun oder der Tag ist sogar gelaufen. Im besten Fall lindert die Tablette dann die Schmerzen, auch wenn nicht alles weggeht. Vielleicht ist bei dir aber auch was ganz anderes. Wir haben heute mal den Gottesdienst mit dem Thema Heilung überschrieben. Genauer noch, schon mit so einem Gebetsruf: Herr, heile mich. So stand es in der Einladung. Bei dem, was da gesagt ist, könnte man jetzt denken, bei der Geschichte, die ich erzählt habe, ja, vielleicht sage ich jetzt, verzichte auf die Tablette, glaube, und dann geht es sofort dabei. Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen, und trotzdem will ich uns, dass wir auf diese Spur heute kommen. Was steht denn in der Bibel über das Thema Heilung? Und dass wir auch mit Erwartung an das Thema Heilung gehen, dass Jesus auch heute noch derselbe ist, wie damals in den Geschichten, die wir in jedem Gottesdienst hören, die wir zu Hause lesen. Und ich will mit euch heute in aller Kürze aber so eine Schneise schlagen und durchgehen, was Jesus gesagt und gelehrt hat. Und ich will das in drei Schritten tun. Ihr seht das dick und fett gedruckte 1, 2, 3 oben drüber. Jesus und Heilung, dann das zweite, Gemeinde und Heilung, und dann zum Schluss ich und die Heilung, was kann ich mir so praktisch mitnehmen? Ich finde immer, am Ende der Predigt muss irgendwas für mich bei rumkommen, wo er nach Hause geht und sagt, damit mache ich jetzt was oder auch nicht. Das liegt dann ganz bei euch. Ich hoffe, ihr seid bereit. Fangen wir mit dem ersten an, Jesus und Heilung. Es gibt so Fragen, die kann man den Konfis stellen. Die haben wir bald Prüfung. Falls ihr aufgeregte Konfirmanden seht, dann wisst ihr warum. Die fragen mich schon immer, ist schon mal jemand durchgefallen und so weiter. Das sage ich immer gar nicht dazu. Wozu ist Jesus in die Welt gekommen? Was ist der Sinn des Ganzen? Ich finde, das ist so eine typische Konfi-Frage, aber die auch für uns wichtig ist. Wozu ist er denn gekommen? Wozu braucht es denn Gott in dieser Welt? Ich finde die wichtig zu stellen. Und wenn man durch die ganze Bibel durchgeht, naja, natürlich können wir jetzt das ganze Buch durchgehen, aber man könnte es vielleicht auch auf vier Begriffe bringen, wie Gottes Weg, Gottes Heilsplan, kann man sagen, mit dieser Welt ist. Und für mich sind diese vier Begriffe Schöpfung, Sündenfall, Errettung und Wiederherstellung. Diese vier Sachen, vier Begriffe sagen eigentlich alles, worum es geht. Nämlich, dass Gott diese Welt gemacht hat, hat Schönheit in diese Welt gebracht. Man könnte sagen, der Mensch hat es versaut. Er geht daneben, es kommt die Sünde in die Welt, Gott und Mensch sind getrennt. Und trotzdem rettet Gott seine Kinder Da könnten wir bei Israel anfangen. Durch die ganze Bibel, durch ganz viele Geschichten durchgehen. Immer wenn seine Kinder rufen, Herr, hilf uns. Gott ist treu, Gott ist da. Er rettet. Und dann fängt Gott an, wiederherzustellen. Stück für Stück, schon in unserer Zeit, immer wenn es heißt, Gottes Reich bricht an, Gott macht wieder was ganz neu, so wie es richtig gut ist, und dann einmal völlig neu in der Ewigkeit. Das heißt, was kann man auf diese Frage sagen? Jesus kommt, um zu retten und wiederherzustellen. Das ist der Sinn des Ganzen, warum Jesus gekommen ist. Und ich will mit euch etwas genauer hinschauen, was der Auftrag von Jesus ist. Und das ist immer gut. Was ist die Idee von jemandem, wenn man seine erste Predigt schaut? Ihr habt die abgedruckt, ich habe die schon gelesen, Lukas 4, das ist die Antrittspredigt von Jesus in Nazareth. Er ist sozusagen zu Hause in seiner Synagoge, da ist er jede Woche und irgendwann ist er dran und soll aus der Schriftrolle vorlesen und liest aus Jesaja 61 vor. Das habt ihr fett gedruckt in euren Auszügen. Und dann sagt Jesus, liest nur Jesaja vor, der Geist ist auf mir, genau das passiert jetzt, das ist angebrochen, indem ich gekommen bin. Und was tut Jesus? Er predigt das Evangelium. Er sagt, das Reich Gottes ist angebrochen, er geht zu den Armen, zu denen, wo sonst keiner hingeht und sagt, nee, von denen wollen wir uns lieber fernhalten. Da geht Jesus hin und ganz viele Leute haben Gebrechen, die haben Sorgen, die sitzen am Straßenrand und sagen, Jesus, hilf uns, er heilt die Kranken. Und es gibt meines Erachtens keine Stelle, wo Jesus Leute wegschickt, die zu ihm kommen und sagen, ich brauche deine Hilfe. Ich bin krank, Jesus, hilf mir. Das hat er nie getan. Das heißt, wenn Jesus kommt, sagt er, bricht das Reich Gottes an. Das, was die Propheten versprochen haben, das geschieht jetzt. Heute ist das vor euren Ohren erfüllt, sagt er. Jesus bricht also in den Herrschaftsbereich Satans ein. Das, was in dieser Welt kaputt gegangen ist, stellt Jesus wieder her. Jetzt kann man sagen, das Predigen ist schön und gut. Der Pfarrer erzählt auch viel, wenn er vorn steht. Aber hält denn Jesus das auch, was er verspricht? Passiert das denn, was er gesagt hat? Und da habe ich euch das nächste abgedruckt, Kapitel 7 im Lukas-Evangelium. Drei Kapitel weiter lesen wir. Als die Männer zu Jesus kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen. Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Genau das, was Jesus gepredigt hat, das, was er gesagt hat, das tut er. Und die Leute fragen und kommen hier, die Jünger von Johannes, und sagen, bist du der erwartete Messias? Und er sagt, na schaut doch hin, was ich tue, ich habe es gesagt. Das sind die Zeichen für den Messias. Das Evangelium wird gepredigt, die Kranken werden gesund. Er erzählt einfach nur, schaut hin, ihr erlebt's doch. Lasst von den Leuten hier im Ort erzählen, man kennt sich ja untereinander, die gesund geworden sind, und berichtet das Johannes. Und selig ist, sagt Jesus, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus bleibt immer ein Stein des Anstoßes. Die Leute regen sich immer drüber auch auf. Aber Jesus sagt hier auch, bei ihm gehört die Rettung eines Menschen, dass er mit Gott in Verbindung kommt, auch immer mit der Wiederherstellung des Lebens zusammen. Das, was kaputt gegangen ist, natürlich die Seele, das Innere, aber auch die äußeren Gebrechen, fängt er an, wieder gut zu machen. Heil und Heilung sind bei Jesus nicht so Sachen, die auseinanderbrechen, sondern die kommen bei ihm zusammen. In Jesus ist Gott in diese Welt reingebrochen, wie so ein heller Lichtstrahl, wo man immer sagen kann, da ist immer noch Hoffnung. Bei ihm geht es weiter. Und dann ist es so, dass Jesus nicht sagt, ich kann das, kommt immer nur zu mir, sondern er fängt schon zu seinen Lebzeiten an, Leute zu berufen. Er wählt sich Leute aus, seinem engsten Kreis, den zeigt er 3 Jahre lang, was er tut. Und meistens geht es so, schaut zu, was ich mache, und dann schicke ich euch los und tut das Gleiche in meinem Auftrag. Und dann lesen wir in Markus 6, und sie, die Jünger, zogen aus und predigten, man solle Buße tun. Sie trieben viele böse Geister aus, salbten viele Kranke mit Öl, und machten sie gesund. Kurz Zusammenfassung, die tun das Gleiche wie ihr Meister. Die gehen los und predigen, sie erzählen von Gottes neuer Welt, dass Gott gekommen ist, er ist jetzt da, in Jesus leibhaftig, und sie beten über den Leuten und sie werden gesund. Und die Jünger, die kommen natürlich überrascht zurück. Wer würde das nicht? Mensch, Jesus, es funktioniert, was du gesagt hast. Wir beten und die Leute werden wirklich gesund. Die haben auch manchmal so Sachen, wo die eine Challenge haben und sagen, Jesus, warum passiert das nicht? Und dann muss Jesus mit denen sagen, naja, da brauchst du noch eine zweite Lektion dazu. Also auch damit kommt Jesus klar. Aber sie tun eigentlich das Gleiche und sind aber überrascht. Und ich glaube, uns geht es immer so, wenn wir etwas tun, was Jesus sagt, und sind dann überrascht, Mensch, ja, es funktioniert ja. Vielleicht hast du das in der einen oder anderen Stelle schon erlebt. Kommen wir zu dem zweiten. Nämlich die Hauptfrage ist natürlich, was heißt es für die Gemeinde von heute? Gemeinde und Heilung. Was können die Leute von uns erwarten? Was können wir heute von Jesus erwarten, dass er tun will? Und da gibt es eine Stelle im Jakobusbrief, die ich euch auch aufgeschrieben habe, die uns in ja, unsere Gemeindesituation hineinspricht. Da trägt nämlich Jakobus der Gemeinde etwas auf, wie wir mit Kranken umgehen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden, betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Jakobus 5. Ihr seht, Krankheit kommt in der Bibel vor. Immer und immer wieder. Sie ist eine Realität. Und nur, dass ich das nochmal vorausstelle, bevor wir in die Gemeindesituation heute reinkommen, ich ermutige euch, mit Krankheiten natürlich zu Ärzten zu gehen, die über Jahre medizinisch ausgebildet sind. Es gibt aber hier eine Einladung, eine Ermutigung für die Gemeinde, zu den Kranken hinzugehen, über ihnen zu beten. Da ist ja schon das Erste, dass man sich auf den Weg macht und zu jemandem ins Krankenhaus sozusagen geht. Also manchmal liegen ja auch Leute krank zu Hause und sagen, hier, ich nehme Anteil an dem, wie es dir geht und wir haben dich nicht vergessen. Wir beten für dich. Und wir glauben, dass Gott in dein Leben eingreift. Ich erinnere mich noch, vor 10 Jahren habe ich mal wieder auf dem Fußballplatz gestanden und mich, muss ich auch sagen, mal wieder schwerwiegend verletzt. Das ist mir häufiger so gegangen. Und dann war mal wieder ein Band im Knie gerissen. Never ending story. Manche Sachen sollte man lernen, aber na, manche brauchen länger. Ich war kurz im Krankenhaus, die haben mich wieder nach Hause geschickt und gesagt, dass die das später behandeln werden und operieren werden und so weiter. Als ich zu Hause auf meinem Sofa lag, irgendwie das bis zum Sofa geschafft hatte, klingelte es an der Tür und da standen 2 Leute aus meinem Fußballverein vor der Tür. Der eine war aus dem Vorstand, der andere, der wohnte im Nachbarhaus und dann standen die im Wohnzimmer. Der eine war ja beim Spiel dabei, der wusste, dass ich mich verletzt hatte und brachte den anderen mit. Und die sagten zu mir, weißt du was, in der Bibel steht, dass wir über den Kranken beten sollen. Hast du was dagegen, wenn wir das machen? Nun muss ich dazu sagen, selten, wenn ein Kranker hilflos da liegt, sagt er in so einer Situation nein. Ist ja schon schön, dass jemand gekommen ist. Ich habe gesagt, macht mal, kann ja nichts passieren. Wegrennen war ja auch schwierig. Die beiden fangen an, über meinem Knie zu beten und sagen, Herr, heile dieses Knie. Ich fand es damals sehr mutig, um Heilung für mich zu beten. Ich hatte es ja schon ein paar Mal erlebt, wie viele Monate und Wochen das dann wieder an ja, Krankenhausaufenthalt und so weiter dauern wird. Und sie folgten genau der Einladung, Jakobus 5, Heilungsgebet auszusprechen. Und wurde ich gesund? Ja, dafür brauchte es aber eine OP und Ärzte. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich den nächsten Tag wieder aufspringe, dass alles gut wird. Ich habe jahrelang mit meinem Knie zu tun gehabt, dann kam der Rücken noch dazu. Das hat gedauert. Warum erzähle ich das zuerst? Weil ich habe selber inzwischen einige Male über Kranken gebetet. Und auch über mir wurde gebetet. Und manchmal wurde ich gesund und manchmal nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich das wollte, ne? Muss ich dazu sagen. Letztes Jahr war ich im Pfarrgarten draußen. War Sonntagabend ungefähr diese Zeit. Es war noch eine Dreiviertelstunde bis zum Gebetskreis. ich nahm wieder mal eins meiner Kinder hoch und ich hatte ja schon mal einen Bandscheibenvorfall. Und als ich mein Kind so hochnahme, merkte ich, au. Ich fiel zu Boden, mein Kind habe ich irgendwie noch abgesetzt gekriegt und lag wieder im Garten. Meine Familie kannte die Situation schon. Es war auch schwierig, wieder aufzustehen. Es war immerhin besser als das Jahr vorher. Da musste dann der Krankenwagen kommen. Ich konnte irgendwie auf allen Vieren und so mit Stützen die Treppe wieder hochlaufen und mich aufs Sofa legen. Immerhin da. Also falls jemand sagt, ich bin schon älter und habe so Gebrechen, ich kenne mich damit aus. Wir können da danach gute Gespräche führen. Ich habe auch viele Geschichten beizutragen. Manchmal muss man das auch locker nehmen. Beim letzten Mal musste ich ins Krankenhaus, lange Reha und so weiter. Und sofort, ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, wenn euch schon mal was passiert ist und es passiert wieder, sind alle Gedanken wie vorher wieder da. Als ob du dieselbe Krankensituation wieder durchleitest und sagst so, ich weiß genau, was jetzt passiert. Und da geht in deinem Kopf schon so ein Film ab, der dich total runterzieht. Ich konnte nebenbei noch jemanden aus der Gemeinde anrufen und sagen, hier bitte, ich komme da nicht zum Gebetskreis, ich bin verhindert. Bitte übernimm mal, auch das ist für die Gemeinde manchmal eine Herausforderung, da wächst man auch in Aufgaben rein. Etwas später klingelte es an der Tür, der Gebetskreis stand vor der Tür und vier, ich glaube junge Damen, standen in unserem Wohnzimmer und sagten, können wir für dich beten? Naja, ihr kennt das, ne? Er liegt auf dem Sofa, man kann hier wegrennen, natürlich sagt man da ja gern. Die haben über mir gebetet, auch die Hand auf den Rücken gelegt und es wurde besser beim ersten Gebet. Beim zweiten noch mehr. Dann sind die wieder runter, haben weiter ihren Gebetskreis weitergemacht. Und ich dachte, du bist jetzt mal mutig und fängst an aufzustehen. Beim letzten Mal wusstest du, es dauert einige Wochen und viel Schmerzmittel, dass das wieder geht. Und bin mit Mühen und Not natürlich die Treppen runtergelaufen. Aber ich bin runtergelaufen. Im Gebetskreis bin ich lieber stehen geblieben. Setzen ging noch nicht, aber immerhin. Und es hat zweierlei ausgewirkt, nämlich natürlich wird die Gemeinde ermutigt. Wenn wir beten und es passiert etwas, nehmen wir doch das Gebet viel ernster. Und man spricht nicht einfach so ein Gebet dahinter, der Herr wird schon was damit machen. Und das Zweite, es hat mich ermutigt, am nächsten Tag mit Sportübungen anzufangen zu sagen, naja, vielleicht müsste ich da auch was für meine Muskulatur tun. Und es hat bis heute angehalten und war sehr hilfreich. Erlebe ich jedes Mal Heilung, wenn wir beten? Naja, nicht immer sofort. Und jetzt aber, ich erlebe, dass Menschen durch Gebet gesund werden. Und meine Vermutung, ich habe jetzt keine Umfrage unter uns in der Gemeinde gemacht, ist, wir versuchen es oft gar nicht. Und wir hören ganz schnell wieder auf und lassen uns entmutigen, wenn nicht sofort das passiert, was wir erwartet haben. Die Bibel lädt uns ein, um Heilung zu beten. Und jede Heilung, die wir erleben, weist auch auf die endgültige Heilung hin. Die Bibel ist voll davon, vor allem in der Offenbarung, die sagt, es wird einen Tag geben, wo ihr kein Leiden, kein Schmerzen mehr erleben werdet. Das ist in der Ewigkeit. Und natürlich, auch Leute, die jetzt gesund werden, die werden irgendwann sterben. Das ist eine vorübergehende Heilung, ist mir völlig klar. Aber sie ermutigt uns im Glauben, dass das, nämlich was uns mit der Ewigkeit versprochen ist, auch wirklich eintreten wird. Ich will dich ermutigen, mit deinem Schmerz, mit deiner Not zu Jesus zu kommen und sie ihm sprichwörtlich hinzuhalten. Sofort ist ja die Frage, aber heißt es denn nicht in den vielen Nachfolgeworten für die Jünger im Evangelium, wir müssen leiden. Leiden gehört ja zur Nachfolge dazu. Ich glaube, wir müssen gut unterscheiden lernen zwischen Krankheit und Leiden. Ja, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir leiden. Wir werden manches erleben müssen, wo wir Nachteile erleben. Aber nicht unbedingt ist jede Krankheit so nach dem Motto, die ist mir jetzt von Gott zur Erziehung geschickt. Ich muss jetzt mal durchhalten lernen und die hat mir Gott verordnet. Es kann sein, dass es mal gut ist, krank zu sein, mal zur Ruhe zu kommen und zu sagen, Gott setzt mir hier ein Stoppschild. Aber nicht sofort diesen Gedanken zu haben, die Krankheit muss ich jetzt halt aushalten. Wir kennen in der Schrift Beispiele wie Hiob, da ist sein Leiden rätselhaft. Seine Frau ermutigt ihn, vom Glauben abzusagen. Da ist es, ach nee, du hast was falsch gemacht, du bist krank, das hatten auch Leute so an Ideen, das ist natürlich eine Lüge. Wenn Gott uns Leiden verordnet, müssen wir uns dem im Gehorsam stellen. Aber nicht jede Krankheit gehört dazu. Es gibt Krankheiten, da müssen wir darüber den Sieg Jesu ausrufen. Weil diese Krankheit uns vom Teufel, Dämon, was auch immer, das kann man nicht immer genau wissen, was das ist, gegeben ist und es lässt uns mörderisch leiden. Uns ist in der Gemeinde das Gebet gegeben, wir sollen füreinander bitten. Und meist lässt sich das erst erkennen, wenn wir darüber beten. Das kann man nicht vorher sagen, du musst an die 3-4 Sachen denken und dann ist das der Unterschied, sondern geht hin zum Gebet. Ich komme zum letzten Ich und Heilung. Ich komme zu dir persönlich. Vielleicht bist du ja heute hier mit Kopfschmerzen gekommen oder mit Schmerzen an der Hand oder einer Krankheit, die du schon Jahre herumträgst. Vielleicht gibt es auch durch Covid irgendwelche Sachen, wo du sagst, oh Mann, seitdem schmecke ich nichts mehr. Was auch immer es gibt, da gibt es ja meistens so die Nebenerkrankungen. Und du hast lange drüber resigniert und sagst, damit muss ich halt jetzt so leben. Diese Predigt ist heute für dich. Ich will dich bitten, um Heilung zu beten und für dich beten zu lassen. Der beste Arzt dieser Welt ist unser Gott. Er macht gesund an Geist, Seele und dem Körper. Der hat nämlich immer den ganzen Menschen im Blick. Auch das, was immer mit einer Krankheit uns auch im Innenleben dann wehtut. Gott hat uns so viel Gutes geschenkt und er wird uns heute im Abendmahl beschenken. Erwartet das. Und Gott hat viele Heilmittel bei Krankheiten. Eine habe ich euch abgedruckt, Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Es kann auch zwischen Sünde und Krankheit ein Zusammenhang bestehen. Ich sage nicht, dass jede Krankheit durch Schuld kommt und Sünde. Aber es gibt so etwas, dass wenn du eben immer unvergeben mit Leuten redest oder dich Leute aufregen, schon wenn die um die Ecke kommen, ist kein Wunder, wenn dein Bluthochdruck einfach groß ist und weit oben ist. Es gibt da einen Zusammenhang. Deshalb ist auch immer eine Krankheit eine gute Sache zu sagen, Herr, gibt es etwas, was ich bekennen sollte? Steht auch in Jakobus 5, betet füreinander, euch wird vergeben. Wenn unsere Seele krank ist, kann das auch den Körper krank machen und umgedreht. Aber denkt auch daran, was Gott dir all Gutes getan hat, was er dir schon geschenkt hat. Im Markus-Evangelium, die haben wir heute als Lesung gehört, die habe ich euch nicht abgedruckt. Das ist diese Geschichte, wo der Gelähmte gebracht wird. Der hatte sich vielleicht auch aufgegeben. Das ist ja das Spannende, dass bei dem Gelähmten nicht der Gelähmte und sein Glaube im Mittelpunkt steht. Falls du dich fragst, wie viel Glaube braucht es denn dafür? 4 Leute schleppen den an zu Jesus. Die haben den mitgeschleift, sprichwörtlich. Dann war es zu eng, das Haus war voll, die decken sogar das Dach ab, weil sie sagen, wir müssen mit ihm unbedingt zu Jesus. Ich glaube, den Glauben brauchst. Wir müssen unbedingt zu Jesus. Aber mehr auch nicht. Das ist so der Senfkorn-Glaube, den die Bibel von uns erwartet. Und es ist gut, wenn Leute krank sind. Meistens hat man den Glauben auch nicht für sich selber. Nur sagt, mein Gebet ist gerade schwach. Deswegen soll ja die Gemeinde, sollen die anderen für dich beten, dich durch diese Zeit hindurchtragen. Und Jesus sagt, ich vergeb dir deine Schuld, steh auf, geh nach Hause, du bist gesund. Völlig unspektakulär. Ich komme zum Schluss. Ich weiß, dass ich nicht jede Frage auf Krankheit und Heilung heute beantwortet habe. Aber mir geht es darum, eine Schneise zu schlagen und dir Mut zu machen, zu beten. Du kannst zu Hause die Schriftstellen nachlesen, es gibt noch mehr davon. Aber das ist so eine Ermutigung für dich. Heute im Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, dass du für dich beten lassen kannst. Dann beim Abendmahl und auch im Anschluss des Gottesdienstes sind wir für dich da. Ich will dir dann sagen, wie wir das dann später machen. Wage den Schritt, zu Jesus zu gehen. Sei ein Lernender. Sei ein Lernender im Beten. Und du kannst auch selber lernen, für andere zu beten. Dafür brauchst du jetzt keine große Grundausbildung. Die Leute, die von euch Kinder oder Enkelkinder haben, die können das jede Woche üben. Die kommt immer einer krank an. Auch ein Schnupfen, was anderes, da kann man für und über seinen Kindern beten lernen. Das ist so was Kleines. Und da brauchst du jetzt auch keine schweren Knochenbrüche. Da reicht der Schnupfen, der Kopfschmerz aus. Das ist bei Jesus egal, ob es groß oder klein ist. Es braucht nur Mut dazu. Das Feld ist groß, der Beter sind wenige, könnte man sagen. Leute, im Normalfall trauen wir Jesus wenig zu. Es geht uns nicht um Gebetstechniken, sondern um ihn. Er heilt, nicht wir. Es sind auch nicht unsere Glaubensanstrengungen. Aber wir wollen erwarten, dass wir einen lebendigen Gott und einen Herrn haben, der uns führt und leitet. Es geht um Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.